eHealth Podcast.
Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik.
Vom Hoch- und Niederrhein.
eHealth Podcast, Folge 163. So lange gibt es uns schon. Und herzlich willkommen. Ich habe jemand ganz Spannendes auf der DEMEA kennengelernt. Die Person ist heute bei uns im Podcast. Ich sage jetzt noch nicht, wer es ist. Aber die fleißigen Hörer wissen ja, dass Interoperabilität großes Thema hier ist. Und wir haben diese ganzen Ordnungssysteme. Da können wir vielleicht gleich auch drüber sprechen, ob Ordnungssysteme vielleicht das perfekte Wort ist oder ob es da bessere gibt. Haben wir alle in Ihrem Podcast schon abgehandelt. Also ICD, OPS, Low Ink, Snowmed CT. Diese ganzen Geschichten, die also dafür sorgen, dass, wenn Systeme Daten austauschen, halbwegs sichergestellt ist, dass auch beide Systeme das Gleiche drunter verstehen. Und wir haben Stefanie Weber hier, hätte ich fast gesagt, vom DIMDI, aber jetzt BfArM. Hallo Stefanie, magst du dich und das DIMDI BfArM mal kurz vorstellen?
Hallo, ja, hier ist Stefanie Weber vom DIMDI BfArM. Genau, ich komme ursprünglich aus dem DIMDI. Seit 2000 sind wir jetzt BfArM. Ich leite die Abteilung Codiersysteme und Register und freue mich über die Einladung.
2000? Echt, ist das? Nee.
2020, nein.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch jetzt nicht 24 Jahre her. Okay, vier Jahre, das 2020, passt eher zu meiner gefühlten
genau.
Timeline.
2019 angekündigt, 2020 fusioniert, so 4 Jahre, genau.
Okay, alles gut. Und was macht ihr da so? Oder was macht das DIMDI, jetzt hören wir auf, was macht das BfArM im Kontext semantische Interoperabilität und was ist deine Aufgabe da so?
Ja, das BfArM macht einiges in dem Bereich Interoperabilität. Meine Abteilung macht Codiersysteme und Register. Wir haben sie nicht Ordnungssysteme, sondern Codiersysteme genannt.
Aber ist das falsch?
Gleich nochmal drüber reden.
Ah, okay, ja, mach du erstmal weiter.
Ob es falsch ist, weiß ich nicht. Ja, genau. Also bei mir ist so ein kleiner Bauchladen an Themen. Einige davon hast du ja schon aufgezählt. Das sind die Codiersysteme. Ich würde noch die Offer-Codes mit reinschmeißen, als auch noch ein weiteres relevantes. Und dann habe ich noch die Register. Über die reden wir heute nicht. Aber da ist zum Beispiel das Organspenderegister. Also breit gefächerte Abteilung und sind tatsächlich die meisten Themen, die aus dem DIMDI mitgekommen sind, in meiner Abteilung gelandet. Eigentlich ist ja das BfArM sehr groß und hat Arzneimittelzulassung, Medizinprodukte, auch das Thema DIGAs. Also ein ganz breites Spektrum an Themen, aber die sind alle nicht bei mir in der Abteilung.
Und ich freue mich, dass du da bist. Wir haben uns auf der DEMEA kennengelernt. Da gab es nämlich einen spannenden Vortrag, ich glaube, von einer deiner Mitarbeiterinnen.
Genau.
Zum Thema Terminologie-Server. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht. Könnte auch nochmal eine Folge werden hier. Und nachdem jetzt ja alles schon so durchgeritten sind, diese ganzen machen wir da weiter. Warum ist Ordnungssystem jetzt vielleicht nicht so der beste Begriff?
Also wir haben da schon einige Begriffe durch für das, was wir so machen. Ich meine, es gibt ja Klassifikationen, Terminologien, Nomenklaturen,
genau.
Ordnungssysteme, medizinische Begriffssysteme hießen wir mal eine Weile, als wir noch DIMDI waren. Wir haben uns jetzt für Codiersysteme entschieden, weil es auch im Internationalen gerne Code Systems genannt wird. Gerade im EU-Kontext reden wir oft über Code Systems. Das ist dann recht nah aneinander. Aber ich glaube, auch da über die richtige Wortwahl könnte man Stunden diskutieren. Ist ein bisschen Geschmackssache. Also es fasst im Prinzip all das zusammen, was gruppiert, kodiert und was man für Semantik im Gesundheitswesen so braucht.
Ja, genau. Das wäre jetzt meine schlechte Überleitung gewesen. Ich hätte gesagt, Hauptsache wir verstehen beide den Inhalt, dann sind wir ja semantisch interoperabel. Wie wäre es, wenn du startest und mal, ich habe ja vorhin ein bisschen was aufgezählt. War das schon komplett oder was fehlt da noch? Was ist jetzt so der neueste heiße Scheiß? Wo geht die meiste Arbeit rein? Ich kann mir vorstellen, dass Snowmed CT sicher mit der Dachanwendergruppe wahrscheinlich spannend wird.
Genau, ja, wir haben tatsächlich einige Bereiche, wo viel Arbeit reingeht. Also klassisch ursprünglich kommt das Themengebiet bei uns so aus dem Abrechnungsbereich, Statistikbereich. Also wir haben mit ICD-10, ICD-9 noch damals angefangen. Da war ich noch nicht dabei. ICD-10, OPS, DRG-System, das war so das, wo wir als DIMDI damals intensiver eingestiegen sind auch eine ganze Weile als WHO-Kooperationszentrum da auf der internationalen Bühne unterwegs und haben da jetzt auch das Thema ICD-11 dann als neuen Scheiß, wie du sagtest.
Also das
wir haben ja gerade die Folge gehört zur ICD-11. Da ist ja sicherlich auch noch einiges zu diskutieren. Das ist ja noch am Horizont, sagen wir mal. Aber dann sind dazugekommen mit der neueren Gesetzgebung zur elektronischen Patientenakte Snowmed und Loink. Das war ungefähr zu der Zeit, als wir auch fusioniert sind, DIMDI und BfArM. Also das hat DIMDI dann nicht mehr so als Hauptaufgabe gehabt, kam dann dazu. und da natürlich noch UCOM für die Einheiten mit dabei, all das, was man so braucht. Dann die Orpha-Codes für die seltenen Erkrankungen, damit man mal endlich einen Überblick bekommt, wie viele Patientinnen, Patienten mit seltenen Erkrankungen oder Menschen mit seltenen Erkrankungen gibt es denn. Auch auf europäischer Ebene die Diskussion, haben wir das mit in Projekten bearbeitet und auch in die stationäre Codierung ja jetzt eingeführt. Ja, und SNOMED ist sicherlich ein wichtiges Thema, Interoperabilität, elektronische Patientenakte, da fließt tatsächlich einiges als Arbeit rein. Und das Neueste, was dann jetzt demnächst kommt, ist der Terminologie-Server, der auch ein wichtiger Baustein ist für die ganzen Aktivitäten, die jetzt geplant sind um Digitalisierung rum. Da gibt es zwar schon die Gesetzgebung und die Planungen laufen auch, aber das Licht der Welt hat er noch nicht so richtig erblickt. Wir haben jetzt das erste Kommentierungsverfahren mal angestoßen, aber da wird sicherlich über das Jahr noch einiges kommen.
Vielleicht lass uns da mal versuchen, die zu gruppieren. ICD, OPS, hast du jetzt gerade auch schon fast in einem Atemzug gesagt. Das wird auch gerne mal zusammengenommen. ICD ist die, ich mach's kurz, da gibt's eigene Folgen zu, auch zum 10er, zum 11er. Da geht's darum, Diagnosen zu klassifizieren. Sinn dahinter ist jetzt nicht, dass sozusagen alle medizinischen Diagnosen aller feinen Granularität Codes abgebildet werden, sondern dass das irgendwie, wie es eine Klassifikation ja eben so ist, gibt's ja immer Informationsverlust. Aber mit diesen Codes kann man dann nachher Statistiken fahren und man kann natürlich abrechnen. So, ICD und OPS gibt es ja in Deutschland, glaube ich, jedes Jahr einen neuen Katalog. Vielleicht gehen wir mal da durch, wie geht ihr da vor, um Sachen einzupflegen? Gibt es da immer was von der WHO? Gibt es hier sozusagen dann noch deutsche Spezifikationen? Wie ist da so das Vorgehen und wird das immer so bleiben?
Fangen wir an, wie es ist, ob es immer so bleiben wird. Wie machen wir das Ganze? Die ICD ist I wie international, kommt von der WHO, wird in vielen Ländern angewendet. Die 10. Revision schon viele, viele Jahre. Ich glaube, wir haben kurz vor 2000 damit angefangen, mit der Übersetzung schon 94, 95 in der Kante. Das hat sich durch das DRG-System in Deutschland zu einer der wichtigsten Klassifikationen im Gesundheitswesen entwickelt und ist mittlerweile ja in ganz vielen diversen Anwendungen drin. Sei es mal der Code auf der Krankschreibung, sei es bei den Infektionsmeldungen im Morbi-RSA. Das steckt in ganz vielen Anwendungen drin. Dementsprechend ist da natürlich auch viel Interesse dran, dass genau das auch abgebildet wird, was gebraucht wird. Und deswegen haben wir ein Vorschlagsverfahren, wo jeder uns Vorschläge einreichen kann, wie wir die ICD weiterentwickeln können. Das haben wir früher immer in enger Abstimmung mit der WHO gemacht. Die WHO hat aber aufgehört, die ICD-10 weiterzuentwickeln, weil sie jetzt ja die ICD-11 hat.
Okay.
Und deswegen machen wir das jetzt in einem rein deutschen Verfahren und orientieren uns da jetzt schon so ein bisschen in Richtung ICD-11. Also wenn wir Vorschläge bekommen, dann schauen wir natürlich auch immer, wie sieht das in der ICD-11 aus? Können wir da schon was von lernen? Wie können wir das Ganze abbilden? Wir versuchen aber trotzdem vorsichtig damit Änderungen vorzugehen, damit wir auch international vergleichbar bleiben. Also für Statistiken. Wenn wir jetzt unsere Krankheitsdaten mitnehmen in ein anderes Land, wollen wir natürlich auch nicht mit der ICD-10 GM, also German Modification, ganz anders sein, als wir es in den anderen Ländern sind. Und insofern, dieses Vorschlagsverfahren ist so ein jährlicher Zyklus. Da beraten wir uns mit allen möglichen Anwendenden. Es gibt so ein Kuratorium für Klassifikationsfragen im Gesundheitswesen. Beratergremium, was wir haben, da sitzt im Prinzip die Selbstverwaltung, alle möglichen Organisationen, Fachgesellschaften drin, die uns beraten und sagen, wie würde es denn am besten passen? Und da versuchen wir dann Konsens zu finden und das in die nächstjährige Version einfließen zu lassen. Und das gleiche Verfahren haben wir im Prinzip auch für den OPS gemacht, der ja mehr oder weniger auch ein Treiber im DRG-System fürs Geld ist, auch im ambulanten Operieren eine wichtige Rolle spielt. Da sind wir nicht so eng an der WHO-Klassifikation dran. Da sind zwar auch die Wurzeln in der ICPM, also auch einer WHO-Klassifikation, aber da hat die WHO schon lange nichts mehr gemacht.
Weil du es gerade hattest, du hast für ein Morbi-RSA gesagt. Morbi-RSA ist der mobilitätsorientierte Risikostrukturausgleich und ganz pragmatisch, laienhaft ausgedrückt, geht es darum, wenn Krankenkassen sozusagen kränkere Patientinnen und Patienten haben als andere Krankenkassen, dann müsste sozusagen die armen Krankenkassen, die teuren Krankenpatienten haben, die bekommen dann sozusagen Geld von den anderen Krankenkassen. Also klassisches Beispiel ist, glaube ich, immer Techniker zahlt an die AOK, mehr oder weniger. Ich weiß, geht besser, aber um es kurz zu machen, muss das ja irgendwie verglichen werden, wer sozusagen kränkere Versicherte hat und da hilft dann natürlich ICD entsprechend. Aber lass uns das verlassen, weil so richtig, richtig spannend ist ICD und OPS nicht so wahnsinnig. Lass uns zu meiner Lieblingsthemen gehen. SNOMED CT, wie ist da gerade der Stand? Und vielleicht machst du jetzt das mit SNOMED CT, was ich gerade versucht habe, mit Morbi RSA zu machen.
Haha. Ja, SNOMED CT in a Box, schwierig.
Ich gebe dir 30 Sekunden.
Uff. Es ist die Sprache, die versucht, all das, was im Gesundheitswesen abgebildet werden muss, in einer möglichst feingranulären Art und Weise kodierbar zu machen und das Ganze so untereinander die Konzepte, die es abbildet, so zu vernetzen, dass man darüber auch gute Auswertungen von Daten machen kann. War das jetzt schlicht genug erklärt?
Das war schlicht genug erklärt. Wir haben es, glaube ich, auch zweimal im Podcast gehabt. Einmal Folge 23 und dann nochmal irgendwas, glaube ich, über 100. Falls euch das also interessiert, hört da mal rein. Genau, das Coole ist da, dass man auch Konzepte kombinieren kann. Und dass da im Hintergrund ja so eine Art Wissensbasis ist. Also wenn man irgendwie, ich glaube, das klassische Beispiel auch irgendwie eine Appendektomie kodiert, dann ist das Ganze einsortiert. Also man weiß, dass es eine Operation ist, man weiß, wo es passiert ist, das, was entnommen wurde, etc. Das heißt, wenn damit nachher Sachen kodiert werden, weiß man viel mehr, als wenn es jetzt mit ICD oder OPS passiert. Da sind wir in Deutschland lange hinterhergehinkt. Das heißt, da sind wir erst im Vergleich zu anderen Ländern sehr spät beigetreten. Aber jetzt ist es so, dass wir das auch kostenlos nutzen können in Deutschland. Allerdings gibt es den noch nicht komplett auf Deutsch.
Nee, das ist eine ganz schöne Mammutaufgabe. Nur mit CT hat, ich weiß nicht wie viel, 300 und 1000 Konzepte und dann dazu noch Synonyme. Da werden wir eine ganze Weile dran arbeiten. Wir haben uns dafür entschieden, das nicht so zu machen, wie andere Länder das zu Anfang gemacht haben. Erstmal komplett übersetzen und dann einführen. Das kostet zum einen erstens mal viel zu viel. Ressourcenknappheit im Gesundheitswesen trifft leider auch uns. Und zum anderen ist es aus unserer Sicht unheimlich wichtig, dass wir damit denen übersetzen, die es auch wirklich anwenden. Und da alle gleichzeitig an Bord zu holen, das wäre zu viel auf einmal. Deswegen gehen wir anwendungsbezogen vor und übersetzen die Bereiche, wo wir den größten Nutzen sehen, was wir im Moment wirklich am ehesten brauchen für Digitalisierung und wo Anwender auch auf uns zukommen und sagen, das hätten wir gerne. Und das machen wir zusammen mit Österreich und Schweiz. Da gibt es eine Dachgruppe, hattest du, glaube ich, auch schon angesprochen. Und je nachdem, in welchem Land, gibt es auch unterschiedliche Themen, die gerade brennen. Dadurch ergänzt sich das ganz gut. Und so haben wir jetzt eine erste Germany Edition rausgebracht. Es gibt ja schon Österreich und Schweiz, deswegen nicht German Edition, weil das kann man ja in dem Kontext nicht sagen, sie sind ja alle deutschsprachig. Aber mit denen gemeinsam haben wir zum Beispiel auch gerade jetzt den Bereich Pflegeterminologie übersetzt. Und da waren es wirklich die Anwender, die gesagt haben, das hätten wir gerne. Mhm. Digitalisierung der Pflege ist ja auch gerade ein wichtiges Thema, da voranzuschreiten. Das war ein gutes Projekt, da haben viele mitgeholfen und wir haben es ein bisschen koordiniert und die Plattform gegeben. Und das hat sehr gut funktioniert aus unserer Sicht.
Ja, kann ich auch bestätigen. Projekten, die ich sonst mache, mit Pflege zusammenzuarbeiten, ist immer sehr, sehr angenehm, sehr zielorientiert. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass ihr das synchronisiert mit sowas wie EPA oder irgendwelche Geschichten zum E-Rezept, zum Medikationsplan, dass die Sachen, die jetzt sozusagen auf der Interop-Landkarte stehen, die jetzt als erstes angegangen werden, auch gesetzlich, dass sozusagen das bevorzugt wird.
Nee, das ist natürlich klar. Das steht ganz im Vordergrund, aber das machen wir sukzessive sowieso. Mhm. Die Pflege war jetzt was vielleicht in der EPA für alle noch nicht so ganz weit vorne steht, aber wo wirklich der Anwendernutzen im Vordergrund stand. Aber klar, natürlich sind die Inhalte der MIOs für uns die wichtigsten Elemente. Wichtiger anderer Anwendungspunkt ist für uns auch noch die grenzübergreifende Versorgung. Also sprich, ich gehe mit meinen Krankheitsdaten nach Spanien und da soll der Arzt verstehen, was dann mein Beinbruch kompliziert, welche Schrauben auch immer hier in Deutsch angegeben. Da heißt, dann möchte ich meine Daten ja mitnehmen. Diese Infrastruktur gibt's ja in Europa schon im Aufbau für die Dinge und da müssen wir auch übersetzen, damit auch die Daten, die dann zum Beispiel aus Spanien auf Spanisch zurückkommen, in der Infrastruktur in die deutschen Codes überspielt werden, wieder Deutsch gezeigt und umgekehrt. Also da gibt's so diese zwei Aspekte, EPA und grenzübergreifende Versorgung, die für uns natürlich das Hauptthema sind, also sprich gesetzliche Anwendungsbereiche.
Jetzt hast du auch gerade wieder KBV Mio gesagt, auch dazu haben wir ziemlich sicher eine Folge, kommt aber auch häufig vor. Ich versuche es wieder in zwei Sätzen. KBV Mio sind die medizinischen Informationsobjekte, die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung definiert werden und die dann nachher später für die hochstrukturierte und semantisch annotierte elektronische Patientenakte genutzt werden. So, und damit da eben auch jeder alles richtig versteht, muss die semantisch annotiert werden und das soll dann eben mit Normed CT passieren und anderen Codiersystemen. Ich kenne mich einigermaßen gut aus, tatsächlich in den Primärsystemen, sowohl im niedergelassenen Bereich als insbesondere im klinischen Bereich. Die meisten Systeme haben jetzt nicht nativ Normed CT implementiert. Das wird eine Riesenaufgabe und es wird sicher auch spannend, wie man nachher dann sozusagen Änderungen, wenn ihr dabei seid, das sukzessive auszurollen und zu übersetzen, wie man das dann entsprechend mappt. Das wäre sozusagen der ideale Übergang zum Terminologie-Server. Also eigentlich wäre es ja geschickt, zwinker, zwinker, wenn man irgendwo abfragen könnte, was gibt's denn alles für Ordnungssysteme oder nein, Codiersysteme, könnte da immer in Echtzeit live nachfragen, was könnte das sein, wie ist die aktuelle Version, wenn neue Sachen besetzt sind, dann findet man die dort automatisch. Terminologie-Server, was macht ihr da?
Terminologie-Server ist ja auch zur EPA passend im gleichen Paragraphen gesetzlich verankert. Deswegen bauen wir den auf. Wir machen das zusammen mit der Gematik. Gematik baut die Technik. Wir kümmern uns ein bisschen um den Inhalt.
Kann ja nichts schief gehen, wenn die Gematik die Technik macht.
Ja, das läuft super. Also dieses Jahr kommt ja noch. Nee, wirklich, das ist ein gutes Projekt. Genau. Okay. Und aus dem Konzept gebracht hier.
Hervorragend, das wollte ich.
Die Idee dahinter ist natürlich die Single Source of Truth. So wurde es uns ein paar Mal an uns herangetragen. Die Idee dahinter ist auch zu gucken, dass man jetzt nicht 5 verschiedene Systeme bereitstellt für ein und die gleiche Sache. Man kann ja jetzt schon mit verschiedenen Codiersystemen beispielsweise den Herzinfarkt codieren. Da muss man natürlich irgendwann ein bisschen harmonisieren. Dann gibt es viele selbstgebastelte Kleinsysteme natürlich auch in Anwendungen, wo man mal schauen muss, wie das alles perspektivisch zusammenpasst. Wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Schritt. Wir stellen erstmal das bereit, was wir sowieso schon haben, was wir im Prinzip als erste Basisbausteine brauchen. SNOMED kann man ja eh schon runterladen, hast ja angesprochen, kostenfrei in Deutschland zur Verfügung, weil wir Mitglieder sind. Es gibt ja auch schon so einiges, was man beim BfArM runterladen kann, aber es sind verschiedene Stellen. Es ist auch die Frage der Versionierung und es ist natürlich im Moment noch bei uns bereitgestellt, nicht für so einen Maschinenzugriff einfach mal.
Das wollte ich gerade sagen. Weil jetzt
vor allen Dingen auch genau die Versionierung über die Zeit, die dann eine EPA läuft. Also als Patient habe ich ja viele, viele Jahre meine EPA. Und wenn ich vor 20 Jahren eine Erkrankung hatte, dann muss der Code aus dem vor 20 Jahren System genommen werden. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt beim Term-Server.
Genau, also im Moment ist es ja so, dass es irgendwie lustige PDF-Dateien gibt und dann gibt es natürlich so CSV, XML, JSON-Varianten, weil der Terminologie-Server, der hat ja Business-Logik dahinter und das heißt, wenn man das in der Endausbaustufe sich vorstellen könnte, müsste man ja nachher diese XML- oder CSV-Dateien gar nicht mehr runterladen, sondern man könnte immer auf den immer erreichbaren Terminologie-Server verweisen und würde dort ja immer alle Codesysteme, die gerade aktuell sind und auch die vergangenen, würde man dort ja immer finden, oder? Das heißt, diese Notwendigkeit, dass alle immer wieder neu implementieren, die bestünde dann gar nicht. Ist das auch so angedacht? Ist das sozusagen das, wo es hingehen soll?
Also Versionierung spielt natürlich eine wichtige Rolle, das ist ganz klar. Wir haben im Vorfeld ganz viele Gespräche geführt mit den Anwendenden, auch was denn wirklich gebraucht wird. Wir haben uns mal angeguckt, was in den anderen Ländern so ist. Was wir jetzt nicht machen wollen mit dem Terminologie-Server, ist das Einzige darzustellen, was es gibt. Wir glauben, dass es schon dann auch in den Anwendungssystemen teilweise Spiegelungen, Verzweigungen, was auch immer, was die einzelne Anwendung vielleicht noch braucht, gibt. Also, dass das Art so eine Hierarchisierung ist, aber das, die Single Source of Truth ist das, was wir bereitstellen. Da holt man sich die relevanten Systeme und ob man die nun tagtäglich holen muss oder ob man sie sich dann holt, wenn Änderungen passieren, das, denke ich, ist auch ein bisschen den Anwendungsfällen überlassen. Hm. Das sind ja ganz diverse. Also da KISS und PVS, klar, ganz klassische wahrscheinlich, die da drauf zugreifen werden, aber es gibt ja noch diverse andere Anbieter von IT-Systemen im Gesundheitswesen, die da wahrscheinlich auch mit zu tun haben werden. Und insofern wollen wir da auch nicht wirklich Restriktionen vorgeben, wie und wann man sich das holt, sondern es wird da bereitgestellt und ich denke, die Anwendungssysteme werden uns da auch wahrscheinlich dann nach den ersten Schritten Rückmeldung geben und wir werden es nochmal so anpassen, dass es auch wirklich für alle funktioniert.
Okay, jetzt hattest du vorhin gesagt, dass es natürlich unterschiedliche Codesysteme gibt, um sowas wie einen Herzinfarkt zu kodieren. Wird der Terminologie-Server dann auch ein Mapping haben? Also das heißt, die ICD-10 oder ICD-11 Diagnose, BIP, keine Ahnung, 10 irgendwas, spricht folgendem SNOMED-CT-Code.
Ja, das Thema Mapping, das treibt uns ganz gut um, weil wir dann natürlich auch sehen, dass da eine Riesenwelle von Arbeit auf uns zurollt. Deswegen wird es natürlich in gewissen Bereichen das Mapping geben müssen, aber es ist die Frage, ob das langfristig wirklich nachhaltig ist, mit Mapping zu arbeiten. Also meine persönliche Meinung wäre ja eher, man sucht sich das Basissystem, von dem man dann die anwendungsbezogenen, übergeordneten Systeme vielleicht ableitet. Ich finde auch einen ganz wichtigen Aspekt, wenn man Mapping anguckt, wenn das nicht 1:1 mappbar ist, dann muss der Anwender im Zweifel interventionieren, wenn er die Systeme beide bedienen muss. Vielleicht das eine für einen Abrechnungsanwendungsfall, das andere für einen Forschungsfall oder für eine andere Datenübermittlung. Und wenn dann jeder Anwendende in Deutschland bei jedem codierten Fall da nochmal nachhaken muss, war es jetzt X oder Y, geht da unheimlich viel Zeit bei drauf. Also Stichwort Bürokratie. Ich würde mir wünschen, dass wir mit dem Terminologieserver über die nächsten 10 Jahre da auch vielleicht hinkommen, dass wir die Heterogenität, die wir jetzt im Moment noch haben, ein bisschen reduzieren, sodass das auch für die Anwendenden dann einfacher wird. Aber klar, Mapping wird zu Anfang die Lösungen der Wahl sein müssen. Perspektivisch würde ich mir eher eine Harmonisierung von Systemen, eine Automatisierung dieses Mappings wünschen, die dann mit natürlich auch einer Harmonisierung der Inhalte ein bisschen einhergehen muss.
Können wir uns ja ein neues Codesystem überlegen, was dann alles mit reinnimmt und dann nutzen wir nur noch das. Ich glaube, so entstehen immer wieder neue Codesysteme.
Aber es gibt doch genug Codesysteme. Muss man sich ja nur mal ein bisschen gucken.
Nee, das war ironisch gemeint.
Ist aber so eine klassische Antwort. Dann machen wir doch noch ein Level obendrauf und
noch eins. Was habt ihr sonst noch für Ordnungssysteme in eurem Bauchladen? Hast du, glaube ich, vorhin auch gesagt, um dann wieder was aufzugreifen. Vielleicht einen Tacken kürzer. Und was steht sonst noch an, außer Terminologieserver und, ach nee, frage ich dich gleich, will nicht jetzt wieder 7 Fragen auf einmal stellen.
Okay, fangen wir mal mit der ersten Frage. Was haben wir sonst noch so im Bauchladen? Sicherlich noch ein wichtiger Baustein ist Loing. In der EPA für alle soll ja die Laborwerte soll eine wichtige Rolle spielen. Da sind wir schon kräftig auch dabei mit Loing. Stimmen uns da auch mit den Anwendenden ab und haben schon einen großen Teil von den Loing-Codes, die wir brauchen, für Deutschland übersetzt.
Willst du oder soll ich?
Erklären? Macht ihr euch.
Also Loing, bin auch, ich sag mal Loing, aber jetzt weiß ich ja, das ist offenbar, das hört sich mal an, als ob hier jemand irgendwo gegenrennt. Also Loing ist eigentlich, ich mag den gar nicht so gern, wenn man auch irgendwie eine emotionale Bindung zu unterschiedlichen Codesystemen haben kann, weil der ist so stumpf. Das ist eigentlich nur eine lange Excel-Tabelle, wo dann unterschiedliche Achsen drin sind und der dann beschreibt, was Laborwerte inhaltlich sind. Also was über längere Zeitraum gemessen wurde, in welchem System, also Blut, Sputum, was weiß ich, was gemessen wurde und so weiter. Und um den zu verstehen, braucht man einfach alle dieser Codes. Und die sind auch gar nicht geordnet, sondern wird einfach neuer Code immer wieder unten dran geklatscht. Das heißt, es kann irgendwie sein, dass dass ein Code, der fast so gleich ist wie der nächste Code, die sich nur in einer Zahl unterscheiden, ist das eine irgendwie eine Blutuntersuchung und das andere ist irgendwie ganz was anderes. Also besonders schön ist der nicht, ist eben keine Klassifikation. Aber der sorgt dafür auch da, dass wenn Labordaten übermittelt werden, dass man das Richtige drunter versteht. Du schüttelst den Kopf.
Nö, stimmt schon. Ich würde aber trotzdem sagen, der ist gar nicht so unclever aufgebaut, weil zum Beispiel fürs Übersetzen hat der es uns viel leichter gemacht, weil der nämlich aus Parts besteht. Und wenn man die Parts übersetzt, also es sind so 6 verschiedene Spalten sozusagen, und wenn man die einzelnen Inhalte der Spalten, die sind dann multipliziert, wenn man die übersetzt, dann hat man in einem Rutsch mit einer Logik ganz viel schon.
Die Attributwerte sozusagen, ne?
Genau, was das System natürlich interessanter macht für eine Anwendung in mehreren Ländern, weil man das leichter dann in die Übersetzung kriegt.
Hier siehst du, so haben wir unterschiedliche Beziehungen zum Loing. Ich finde den eher uninteressant. Immerhin fürs Übersetzen ist es gut. Vielleicht letzter Fun Fact, Loing wird eben nicht nur mit Laborwerten genutzt, sondern wir haben auch sowas wie Familienanamnese etc. drin. Das heißt, wir haben auch einige nicht laborspezifische Informationen, die dort drin verschlüsselt sind. Okay, was noch?
Zum Loing gehört UCOM, also die Einheiten, auch wichtiger Punkt. Und was ich vorhin angesprochen hatte, waren die ORFA-Codes, also Codes für seltene Erkrankungen. Warum haben wir das? Weil ICD sind praktisch Schubladen für Diagnosen, grobe Schubladen, und da gehen die seltenen Erkrankungen unter. Das sind ja typischerweise auch mal angeborene genetische Erkrankungen und die fallen dann in die sogenannten Resteklassen bei der ICD und dann verstecken sich da ein paar 100 seltene Erkrankungen im ICD-Code und man hat überhaupt keinen Überblick, wie viele Patientinnen und Patienten gibt es denn überhaupt mit bestimmten seltenen Erkrankungen und kann dementsprechend auch nicht so richtig die Versorgungsplanung danach ausrichten. Auch relativ komplexes System, war eh schon übersetzt, wird rausgegeben aus Frankreich von INSERM, sogenannten Orphanet, Netzwerk aus über 40 Ländern, die sich da zusammengetan haben, um die Expertise zusammenzutragen. Und das haben wir auch mit im Rahmen der Fusion bei uns dann übernommen, hat das BMG verstetigt, hat auch ein bisschen Ressourcen im BfArM dafür verankert. Und seit 2023 wird es in der stationären Codierung auch mit verwendet. Da haben wir ein Mapping gemacht. Also da geht es über den Diagnosennamen, also den Namen der seltenen Erkrankung, kriegt man gleichzeitig den ICD-10-GM-Code und den ORFA-Code, sodass man sowohl für die Abrechnung als auch für die spezifische Codierung der seltenen Erkrankung beides auf einmal kriegt.
Also ein Plädoyer von dir an dich für Mapping, hervorragend. So, vorletzte Frage. Warum ist das DIMDI damals zum BfArM gewandert?
Schwierige Frage, aber es hat sicherlich viele Faktoren gehabt. Einer der Punkte, warum das gut funktioniert hat, ist, dass es durchaus Überlappungen gab in einzelnen Bereichen, die sich jetzt auch als Synergien zeigen in den Arbeiten. Also du hattest angesprochen das Thema Arzneimittel in der EPA und Arzneimittelterminologien ist was, was das BfArM, das ehemalige BfArM als Zulassungsbehörde natürlich bearbeitet hat.
Sowas wie PZN.
Zum Beispiel, ja, aber auch die ISO-IDMP-Daten. Mhm. Das ist jetzt was, wo wir uns gemeinsam dran setzen, beide Expertisen, also die Zulassungsexpertise und wir mit der Codiersystemexpertise und überlegen, wie kriegen wir das denn auch so in die Versorgung, dass wir da die Brüche, die im Moment bestehen, so ein bisschen überwinden. Also PZN, da kommt man in Portugal nicht weit mit, das ist ja ein deutsches System. PZN eher für ambulant, stationär, ASK, gibt es diverse verschiedene Systeme, die ja auch in Deutschland schon in Anwendung sind. Wie kriegt man das zusammen? Da arbeiten wir im Moment so ein bisschen dran oder hören immer wieder, dass das was ist, wo wir tätig werden sollten. Und da müssen wir halt mal gucken. Dafür ist zum Beispiel gut gewesen, dass wir fusioniert sind, dass eben diese beiden verschiedenen Stränge Expertise zusammenwachsen.
Dann hast du auch gesagt, du hättest dir schon 2, 3 Folgen angehört, dann wirst du jetzt nicht überrascht sein über meine letzte Frage, nämlich, was habe ich vergessen, dich zu fragen?
Du geblöd. Mist, habe ich nicht drüber nachgedacht.
Stell ich fast immer. Okay,
was hast du vergessen, mich zu fragen? Worüber würde ich gerne reden, kann ich gerne noch sagen. Also ich habe schon mal so ein bisschen angeteasert, die Frage, wo geht denn das perspektivisch hin mit den ganzen Codiersystemen? Also wir sehen, da kommt immer mehr auf uns zu. Wir kriegen noch eins, noch eins, noch eins. Es sind unheimlich viele in der Anwendung und wir wollen das jetzt in die EPA für alle bringen. Und ich glaube, das ist endlich, was wir da an Ressourcen reinstecken können, um die Heterogenität aufrechtzuerhalten. Wir haben den EHDS, Europäischen Gesundheitsdatenraum, auf uns zurollen. Da kommt nochmal eine ganz andere Thematik mit Standardisierung über Europa hinweg, die auf uns zukommt. Und wir haben viele nationale Systeme, die da nicht kompatibel sein werden. Und deswegen wäre für mich ein wichtiger Punkt, wo man mal drüber nachdenken sollte oder womit ich mich persönlich beschäftige und wir uns auch als BfArM beschäftigen. Wie kriegen wir denn die ganzen Codiersysteme wirklich so unter einen Deckel, dass das auch gut miteinander funktioniert und dass die Anwendenden da, ja, auch nicht vollkommen überfahren werden mit dem, was wir machen müssen. Und das wäre was, wo wir uns natürlich auch über Input und Ideen freuen.
Alles klar.
Weiß ich jetzt nicht, wie du das als Frage hättest formulieren können, aber ich habe es jetzt mal einfach losgeworden.
Deswegen ist das die Wildcard-Frage am Ende. Dann können die Leute immer noch mal alles loswerden, was das mir wichtig gewesen war. Dann danke ich dir ganz herzlich und ciao, ciao.
Danke für die Einladung. Ciao.
eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
vom Hoch- und Niederrhein.